Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Ja, 2025, das ist das Jahr der EPA oder es könnte jedenfalls dazu werden. Und in der Leitung habe ich heute zwei Menschen, die Ende 2024, also vor ein paar Tagen, den Verantwortlichen für die elektronische Patientenakte nochmal kräftig in die Suppe gespuckt haben, wenn man das so salopp sagen soll. Beim alljährlichen Hackerkongress des Chaos Computer Clubs in Hamburg haben Bianca Kastel und Martin Tschirsich die Schwächen im Sicherheitssystem rund um die EPA angezeigt, aufgedeckt, ja, wie soll man es nennen? Und wie sie das gemacht haben und welche Konsequenzen das hat, das können sie uns hoffentlich gleich berichten. Und ich grüße Sie herzlich in der Leitung, Frau Kastel, und wollen Sie gleich kurz etwas zu sich selber sagen?
Ja, hallo, mein Name ist Bianca Kastel. Ich bin eigentlich in der Verwaltung angestellt und mache so Dinge auch mit Verwaltung, Gesundheitswesen. Ab und zu habe ich natürlich aber auch ein Hobby, was sich um die IT-Sicherheit im Gesundheitswesen kümmert und die Position auch auf dem Kongress mit dem Martin Tschirsich zusammen, der sich jetzt gleich auch nochmal selbst vorstellt.
Genau, ebenso herzlich hallo dem Herrn Tschirsich. Können Sie vielleicht auch ein bisschen was zu sich sagen? Sie sind ja jetzt nicht das erste Mal zu diesem Thema zu hören gewesen.
Ja, sehr gerne. Also vielen Dank. Martin Tschirsich mein Name und ich mache IT-Sicherheit beruflich, berate dazu, Gründer und Inhaber, Geschäftsinhaber von einer entsprechenden Beratung dazu. Und aber hier in diesem Kontext schon seit 2019, denke ich, bekannt zum Thema Sicherheit der Telematik-Infrastruktur, des Gesundheitsnetzes, Digitalisierung im Gesundheitswesen im Allgemeinen und speziell. Und wir haben uns auch schon in der Vergangenheit zu diversen Themen rund um Informationssicherheitsdefizite in der Telematik-Infrastruktur ausgetauscht und im Speziellen auch zur elektronischen Patientenakte. Und vor dem Hintergrund, denke ich, kennen wir uns schon sehr gut. Heute aber natürlich mit einem ganz neuen Thema, und zwar der EPA für alle.
Genau. Und damit sind wir schon mitten in medias res. Und ja, was ist die EPA? Man könnte sie ja bezeichnen als den Schlussstein für das Tor zur Digitalisierung, der jetzt eingefügt werden soll. Vielleicht vorweg die Frage, sind denn alle handelnden Personen, Institutionen und Organisationen so weit, dass wir dann auch guten Gewissens den Torbogen durchschreiten können? Wie ist Ihre Einschätzung?
Nun, ich würde sagen, wir sind in einer glücklichen Situation, dass die elektronische Patientenakte für alle noch nicht live ist. Es gibt sie noch nicht in Produktivsystemen, wie man sagt. Das heißt, noch gibt es dort keine echten Aktenkonten in diesem System. Die werden erst ab dem 15.01., also jetzt in wenigen Tagen, angelegt für alle über 70 Millionen, die kein Opt-out gemacht haben, nicht davon Gebrauch gemacht haben. Das heißt, noch sind wir rechtzeitig mit unserer Botschaft, dass wir eben noch nicht ready sind für den Rollout dieser Akte. Das würde ich sagen, haben wir gut getimed. Ist auch kein Zufall, weil wir stehen ja schon seit August spätestens mit den, also letzten Jahres, muss man dieses Jahr ja jetzt sagen, nach dem Jahreswechsel, mit den entsprechenden Aufsichtsbehörden und auch der Gematik im engen Austausch und arbeiten darauf hin, da eine entsprechende Awareness zu schaffen und auch die entsprechenden Defizite, die noch vorhanden sind, herauszuarbeiten und darauf hinzuweisen, was noch alles zu tun ist. So will ich die Situation aktuell Stand heute beschreiben.
Mhm. Frau Kastel, Sie haben das ja jetzt beim CCC-Kongress in Hamburg gemeinsam mit dem Herrn Tschirsich beschrieben, wie Sie auf eine oder sogar viele oder sogar alle, potenziell alle Akten zugreifen können, obwohl Sie das eigentlich nicht können dürften. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, also ich habe nicht Opt-out gewählt, sondern ich habe bisher noch nicht widersprochen. Wenn jetzt also von mir eine EPA automatisch erstellt wird von meiner Krankenkasse in diesem oder im nächsten Monat, so wird es ja nach den Planungen sein, wie sicher kann ich mich denn dann generell als Krankenversicherter fühlen?
Ja, ich glaube, wir haben auf dem Kongress relativ viele Möglichkeiten gezeigt, wie es dann doch verschiedene Zugangswege gibt zur elektronischen Patientenakte für alle und auch zu ganz speziellen elektronischen Patientenakten. Die Sicherheit, die haben Sie als Einzelperson nicht unbedingt selbst in der Hand, weil es kommt dann zum Beispiel darauf an, dass Sie darauf vertrauen müssen, dass zum Beispiel das gesamte technische Rahmenwerk der elektronischen Patientenakte, wie zum Beispiel der versicherten Stammdatendienst, an sich sicher ist. Da können Sie ja erstmal relativ wenig dagegen machen. Wenn da ein Loch drin ist, ist da ein Loch drin. Und das haben wir ja gezeigt. Das ist natürlich für Patientinnen ein bisschen misslich, weil man die immer ein bisschen ausgeliefert ist. Sie können auch bei anderen Dingen, wenn zum Beispiel eine Arztpraxis angegriffen wird oder eine Arztpraxis impressioniert wird, wie wir gezeigt haben, auch relativ wenig tun. Wo sie vielleicht noch ein bisschen gucken können, wenn sie jetzt zum Beispiel eine EPA-App haben, ob irgendwie jemand mit ihrer EPA-App oder ihrer EGK vielleicht von einer Praxis darauf zugegriffen haben, wo sie sich denken, naja, das war gar nicht ich. Das ist das, was sie unter Kontrolle haben. Aber eigentlich sind sie als Patientin so ein bisschen in einer zuschauenden Rolle, was da so passiert und ob es da vielleicht irgendwelche Dinge gibt, die nicht dementsprechend, was sie erwarten würden. Das ist leider in der aktuellen Situation der Fall.
Vielleicht rekapitulieren wir das nochmal ein bisschen, was Sie tatsächlich da gezeigt haben und vorher ja alles auch gemacht haben oder zumindest so vorbereitet haben, dass Sie es hätten machen können. Denn ein Hacker weiß ja immer genau, wo die Grenze zur Illegalität liegt und hört dann auf, wenn es dann kritisch werden könnte. Sie haben ja beschrieben zum einen ein Szenario, dass Sie auf eine bestimmte EPA zugreifen können, einfach so, und zwar einfach mit einem Anruf bei einer Krankenkasse. Was haben Sie denn den Leuten da von der Krankenkasse erzählt, Herr Tschirsich?
Gerne, ja, also das ist ja ein jährliches Ritual, schon seit 2012 auch.
In der Tat, ja.
Kollege und in der Sache Partner in Crime André Zierich hat das ja seit 2012 regelmäßig demonstriert. Wir standen dort gemeinsam 2019 auf der Bühne beim damaligen 36. Chaos Communication Congress, auch noch mit Christian Podowski, einem Arzt, der auch dort zu dem Thema auch dieses Jahr wieder referiert hat. Und auch dieses Jahr haben wir es wieder gezeigt, dass auch weiterhin es keinen Aufwand darstellt für einen technisch völlig unbedarften Laien, sich einen beliebigen Zugangsschlüssel zu einer Patientenakte, einer beliebigen Patientenakte zukommen zu lassen. Und das Mittel dieses Jahres, also jetzt vor wenigen Wochen, war der Telefonhörer, zu dem ich griff und habe am Telefon dann der Kasse, bei der mein Zielobjekt versichert ist, natürlich mit Einwilligung in dem Fall zur Demonstration, ist ja völlig selbstverständlich, folgende Daten genannt. Ich musste da Daten nennen, das war Vorname, Nachname, Geburtsdatum und die Krankenversichertennummer. Und daraufhin hatte ich dann ein paar Tage später die Zugangskarte zur elektronischen Patientenakte, also die Gesundheitskarte, im Briefkasten. Und mit der elektronischen Patientenakte für alle ist es ja nun so, dass diese Gesundheitskarte an sich ausreicht, ohne PIN oder weitere Zugangsinstrumente, um beispielsweise in einer Leistungserbringerinstitution oder auch in der assistierten Telemedizin in der Apotheke Einsicht zu nehmen in die elektronische Patientenakte. Das heißt, damit habe ich dann die Möglichkeit, diese elektronische Patientenakte und damit vom betroffenen Versicherten, den ich dort am Telefon impersonalisiert habe, die kompletten Gesundheitsdaten einrichtungsübergreifend, auch aus der Vergangenheit, die vergangenen Abrechnungsdaten einzusehen. Und das war recht einfach, würde ich sagen. 10 Minuten Zeitaufwand für den technischen bedarften Laien.
Also Sie brauchten nicht mal das Geburtsdatum, aber die Krankenversichertennummer, also ich meine, das sind ja schon ein paar persönliche Daten, die man dann von dem Angegriffenen wissen muss. Also es ist nicht so ganz ungeschützt, nicht?
Genau, wir haben da ja Vorteile. Also diese Daten liegen ja zum Teil öffentlich im Netz verfügbar. Es gab ein Datenleck bei einem IT-Dienstleister von vielen, vielen Krankenkassen beispielsweise. Das ist jetzt sehr prominent. Da haben wir unter anderem 300.000 solcher Kombinationen aus Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Krankenversichertennummer. Nummer und auch dann noch der Kartennummer der ICCSN. Da kann man sich bedienen. Es gibt aber auch sehr viele weitere Möglichkeiten, an diese Daten zu kommen. Diese Daten sind nicht geheim und damit auch keine Zugangshürde für den interessierten Angreifer. Jetzt muss man sich dazu noch vorstellen, dass solche Angriffe meist auch im Nahfeld passieren. Ja, irgendwie in der Nachbarschaft, in die Brüche gegangenen Beziehung, in dem familiären Umfeld oder ähnlichen Bereichen oder auch auf dem Arbeitsumfeld. Und da liegen die Daten natürlich vor. Also Arbeitgebern beispielsweise sind diese Daten absolut bekannt.
Ja, okay, das stimmt. Was könnte man oder was müsste man da tun, um diesen Weg zu versperren? Die PIN dann doch wieder einführen? Oder was wäre da eine Maßnahme?
Vielleicht auch noch dazu ganz kurz. Wir haben ja nach langem Kampf es endlich geschafft, dass die elektronische Patientenakte, die wir jetzt bisher haben, hinsichtlich der Ausgabe der PIN endlich den Stand der Technik erreicht hat. Das heißt, das gewünschte Sicherheitsniveau. Und jetzt schaffen wir ja die PIN ab. Ersatzlos. Und alles, was bisher die PIN war, wird künftig nur noch die EGK sein, die Gesundheitskarte. Ohne aber die Sicherheitsanforderungen, die auf der PIN lasteten, dann auf die Gesundheitskarte zu übertragen. Ja. Das ist verständlich, weil wir brauchen die Gesundheitskarte ja, zumindest gesetzlich Versicherte, zum Nachweis auch der Anspruchsberechtigung des versicherten Nachweises. Ja. Und man kann das nicht überbelasten mit einem zu hohen Anspruch bei der Ausgabe. Das ist verständlich. Von daher hätten andere Lösungen greifen können. Zum Beispiel hätte man verschiedenste Möglichkeiten ins Feld führen können, um eine nachträgliche Freischaltung einer solchen Gesundheitskarte zu ermöglichen, wenn sie denn gut angekommen ist, die Wahlmöglichkeiten offerieren können, auch weiterhin mit einer Gesundheitskarte und einer PIN zu befugen. Oder es sind viele weitere Möglichkeiten im Feld, um genau das zu verhindern, dass wenn so ein Prozess nachweislich unsicher ist und angreifbar ist innerhalb von 10 Minuten, dass wir uns dann die elektronische Patientenakte oder die Sicherheitsarchitektur der elektronischen Patientenakte nicht darauf aufbauen, ja, und sie dann zu Fall bringen innerhalb von 10 Minuten mit einem Anruf bei einer Kasse. Also das kann man durchaus im Vorfeld in die gesamte Sicherheitsarchitektur einer solchen Akte einplanen und einbauen und einfach der Realität ins Auge schauen und sagen, wir haben 100 Kassen in etwa. Wir haben schon seit 2012 Probleme, diesen Prozess abzusichern. Das wird auch die nächsten Monate und Jahre so weiter bleiben, dieses Problem, wenn wir in die Zukunft extrapolieren. Und dann bauen wir doch ein Gesamtsystem, was das einfach mit berücksichtigt und dennoch ausreichend Sicherheit bietet.
Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt vielleicht zum zweiten Szenario. Frau Kastel, das bezieht sich ja darauf, dass Sie sich Zugriff auf eine Institutionenkarte, die sogenannte SMCB, verschafft haben, die ja in jeder Praxis vorliegt. Und dadurch potenziell auf alle EPA von Patienten, die zuletzt, so in der Regel sind das ja 90 Tage, wo es eine Zugriffsberechtigung gibt, es sei denn, der Patient hat das vielleicht sogar dauerhaft freigeschaltet. Also, dass Sie dadurch auf alle EPA von Patienten zugreifen können, die eben in der Praxis behandelt werden. Wie haben Sie das gemacht? Wie kommt man tatsächlich an eine SMCB?
Ja, also ich glaube, man muss dazu sagen, es gibt verschiedene Wege, an eine SMCB zu kommen. Das, was wir eigentlich brauchen, ist nicht unbedingt direkt die SMCB selbst, sondern sagen wir mal einen funktionierenden Anschluss an die Telemarketinfrastruktur mit einer aktiven SMCB. Gibt es verschiedene Wege. Man kann sich zum Beispiel überlegen, ob diese Praxisverwaltungssysteme vielleicht irgendwelche Standardkonfigurationen haben, also so Standardpasswörter, Admin und Passwort. Die sind dann meistens auch immer nicht anders konfiguriert. Dann braucht man einfach vielleicht noch einen Fernzugriff in der Arztpraxis. Mhm. Ja. Hat dann auch schon den Zugriff auf die TI. Das, was wir natürlich auch gefunden haben, also wir haben ein bisschen gesucht, so in Anführungszeichen auf dem Flohmarkt, auf den digitalen eBay-Kleinanzeigen, da findet man teilweise auch, oder haben wir zumindest auch gefunden, quasi auch noch vollständige Sets an TI-Anbindungen mit aktivem SMCB, wenn man mit den Leuten nett spricht, ob man da vielleicht noch irgendwie das irgendwie nachnutzen könnte, kriegt man das auch mit einer SMCB und PIN. Und damit hatten wir quasi auch schon mindestens zwei Wege. Es gibt natürlich da auch, ja, immer verschiedene weitere Szenarien, also wie gesagt, Fernzugriff auf eine Praxis plus eben auch der Gebrauchtmarkt und was wir auch zeigen konnten, dass zum Beispiel die ganzen Kartenherausgeberportale, die eigentlich die Identifizierung von den Leistungserbringern vornehmen, also Ärztekammern, Apothekenkammern, dass deren Portale selbst nicht unbedingt sicher sind, wenn man dort zum Beispiel über Datenbankmanipulationen sich selbst befähigen kann, sich als Arzt oder Apothekerin auszugeben. Und das waren, sagen wir mal, drei verschiedene Wege, wie man an einen aktiven Zugang in die Telematikinfrastruktur kommen hätte können.
Das war auch über Angebote von Services für Support, wenn Leute für die TI Support gesucht haben. Braucht man für so etwas keine Sicherheitsausprägung, sagen wir mal, wenn man sowas anbietet? Ist das völlig frei auf dem Markt anbietbar?
Naja, ich glaube, die guten Anbieter, die sagen natürlich hier, ich bin zertifizierter Anbieter, habe hier zum Beispiel eine so und so Zertifizierung im Sicherheitsbereich. Ja, genau. Aber wenn natürlich jetzt irgendwie man auf einen Anzeigenmarkt kommt und sagt, ja, hier, ich biete Support für die Telematikinfrastruktur an, den man ja durchaus in Arztpraxen vielleicht braucht, dann ist natürlich auch immer eine, so eine Hol- und Bringschuld. Einerseits muss natürlich so ein Anbieter sagen, ich bin hier wirklich zertifiziert und irgendwie sicher und kann auch nachweisen, dass ich da irgendwie keinen Unfug treibe. Aber es müssen natürlich auch Menschen, die diese Dienstleistungen einkaufen, auch sich irgendwie bemühen, da wirklich vertrauenswürdige Anbieter zu finden. Ja. Und das ist so der Angriffsvektor dafür.
Und einfach so eine Karte verkaufen? Eigentlich würde ich ja denken, wenn ich jetzt als Arzt oder Ärztin aufhöre mit meiner Praxis, dann kann ich ja nicht einfach meine Karte verkaufen. Muss ich die nicht dann eigentlich sogar zurückgeben? Weil das ja schon ein exklusiver ein exklusives Zugriffsrecht auf die TI habe. Also das kann ja eigentlich so nicht funktionieren, oder?
Ja, ich glaube, es gibt da verschiedene Arten, wie vielleicht auch das gesehen wird mit diesen Karten. Es gibt einerseits natürlich die persönlichen Karten. Ich glaube, das ist den Menschen auch nachvollziehbar, dass sie diese persönliche Karte vielleicht nicht weitergeben. Ja. Aber es gibt natürlich auch Szenarien, bei denen das vielleicht nicht mehr so, das Wissen nicht mehr so vorhanden ist. Natürlich Dienstleister, der vielleicht eine Praxis sauber abbaut, der weiß, okay, muss die Praxis entsprechend auch in der TI sperren, die Karte sperren und dann irgendwie die Karte rausnehmen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Praxen auflöst und das macht irgendwie jemand, der vielleicht eher so vom Entrümpler kommt, in Anführungszeichen, dann kann es natürlich auch sein, dass da die Prozesse im Abbauen der Praxisinfrastruktur nicht so sauber sind. Und das war mehr oder weniger auch so der Weg, wie wir an so Themen gekommen sind.
Und wenn man denn so einen Zugang hat über eine Praxis, man kann sich da ja auch als Praxis dann ausgeben online, dann kommt man tatsächlich an alle Versicherten, an alle elektronischen Patientenakten heran, die in dieser Praxis mal behandelt worden sind? Oder auf welche Akten können Sie dann zugreifen?
Naja, der Standard der elektronischen Patientenakte für alle ist, dass man mit dem Stecken der EGK für normale ärztliche Behandlungskontexte einen Zugriff für 90 Tage anlegt. Das heißt, Die entsprechende Leistungserbringerinstitution ist dann für die 90 Tage mit den vollen Zugriffsrechten entsprechend befugt. Das läuft dann zwar automatisch ab, man hat aber dann quasi so als das Angreifer ein Zeitfenster von 90 Tagen, wo einfach alle, die seit den 90 Tagen da waren, erstmal noch im Zugriff sind. Und das kann natürlich entsprechend bei größeren Praxen eine ganze Menge sein, also bis zu 1.000, mehr als 1.000, je nachdem, wie hoch das Aufkommen ist. Und das kann man normalerweise auch, würde man als Praxis auch nicht wirklich irgendwie bereinigen oder irgendwie gucken, ob es zu viel oder zu wenig ist, sondern es läuft ja so im Behandlungsalltag so mit.
Noch nicht ganz verstanden habe ich, es hieß ja auch, dass Sie potenziell auf alle EPA zugreifen können, also dass sie alle hacken könnten, dass da die ja alle individuell mit der EGK verknüpft sind, diese EPA. Das heißt, sind sie ja auch eigentlich alle individuell verschlüsselt im Grunde genommen. Wie kann das dann gehen, dass man tatsächlich potenziell auf alle EPA zugreifen kann, Herr Tschirsich?
Ja, das kann nur gehen, indem man die Anforderungen des Digitalgesetzes nicht umsetzt, weil da lautet es ja, dass ein Zugriff nur aus dem Behandlungskontext möglich sein darf und der wird nachgewiesen durch die Gesundheitskarte. Wir haben aber demonstriert, beziehungsweise es ist auch schon lange bekannt, dass das zugrunde liegende Verfahren, was diesen Nachweis erbringen soll, dass hier eine Gesundheitskarte steckt, dafür völlig ungeeignet ist. Man setzt hier auf den sogenannten Versicherungsstammdatenmanagement-Prüfungsnachweis. Das sind Ärztinnen und Ärzten sehr bekannte kleine Dateien, die anfallen, wenn ich eine Gesundheitskarte stecke und dann einen versicherten Stammdatenmanagement mache, Abgleich mache. Mhm. Dann wird nämlich der Leistungserbringerinstitution gegenüber ein sogenannter Prüfungsnachweis ausgestellt von der entsprechenden versicherten Stammdatenmanagement-Fachdiensten, der belegt, dass diese Institution tatsächlich auf Stammdaten-Updates geprüft hat. Ja. Also es wurde eine Prüfung auf Updates durchgeführt. Und dieser Prüfungsnachweis, den hat man sich dann gedacht, kann ich ja auch hernehmen, um nachzuweisen, dass nicht nur auf Updates geprüft wurde, sondern dass auch eine EGK eben gesteckt war. Weil das ist so üblich, wir stecken die Karte und dann wird auf Updates geprüft. Problem ist, dieser Prüfungsnachweis weist wirklich nur nach, dass auf Updates geprüft worden ist. Er weist nicht nach, dass auch wirklich eine Karte gesteckt war. Aha. Bedeutet letztendlich, habe ich als Angreifer diese Möglichkeit, einfach nur die Kartennummer, die sogenannte ICCSN, also die Kartennummer steht hinten auf jeder Karte aufgedruckt drauf, die zu nehmen und diese Kartennummer an einen Dienst in der TI zu schicken, den sogenannten versicherten Stammdatendienste, und dort bekomme ich einen Prüfungsnachweis zurück. Der verlässt sich darauf, dass die Karte mit dieser Nummer ja schon irgendwo da ist, weil das war bisher nie Anforderung, dass das auch nachgewiesen werden muss. So, und ich muss als Angreifer nur diese Nummern kennen, die ICCSNs. Die muss ich dann an diesen Fachdienst in der TI schicken und dieser Fachdienst antwortet mir dann mit dem Prüfungsnachweis für den Versicherten, dem diese Karte mit dieser Nummer gehört. Das ist erstmal sehr einfach. Jetzt fragt man sich vielleicht, woher komme ich denn an all diese Kartennummern? Mhm. Dann habe ich einen Vorteil, die werden aufsteigend vergeben. Das heißt, wenn Bianca und ich beispielsweise bei derselben Kasse direkt nacheinander unsere Karte bestellt hätten, dann hätte sie die Nummer 1 am Ende, ich hätte dann die Nummer 2 am Ende und der nächste nach mir hätte dann die Nummer 3 am Ende. Und so muss ich einfach nur durchzählen und komme dann quasi an wirklich alle 70 Millionen Schlüssel. Und ich habe jetzt bewusst das Wort Schlüssel verwendet, weil diese Prüfungsnachweise sind Zugangsschlüssel zur Akte. Die zweite Bedingung, die ich erfüllen muss als Angreifer, ist natürlich, ich muss die Identität einer leistungserbringenden Institution dazu einnehmen. Das heißt, ich muss eben eine SMCB-Karte haben. Und das haben wir ja nachgewiesen, wie leicht man im Gebrauchtmarkt beispielsweise oder über viele weitere Wege an so eine SMCB kommt. Mhm. Ja, und dann mit den entsprechenden ICCSNs, die nummeriere ich oder durchlaufe ich eben eine aufsteigende oder absteigende Reihenfolge, wie ich lustig bin als Angreiferin, als Angreifer und habe dann die Zugangsschlüssel.
Aber jede Kasse hätte da ihre eigene Systematik bei den ICCSN oder ist das sogar aufsteigend für alle insgesamt?
Das ist ein vorhersagbares Schema. Das heißt, wir haben erst irgendwie drei Stellen bestimmt die Kasse. Das beginnt bei 1.0, das erste Kasse, 1.01, ist die zweite, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 100. Das geht dann um quasi alle 100 Kassen werden durchlaufen. Und dann haben wir noch 8 Stellen. Und das startet natürlich jede Kasse bei einem anderen Stand, weil Kassen haben unterschiedliche Anzahl von Versicherten und in der Vergangenheit schon ausgegebenen Karten. Da muss ich sozusagen einmal einen Versicherten bei einer Kasse irgendwo treffen und dann zähle ich da hoch und runter im Bisektionsverfahren, sogenannten, was ich anwenden kann. Sind das ein paar Sekunden, dann habe ich die entsprechenden Nummern. Ein Problem, ein Hinweis, der uns gegeben worden ist, ist, dass dieser Angriff ja nicht sehr realistisch sei, weil ich komme zwar an alle Schlüssel, diese Schlüssel muss ich aber noch irgendwann das entsprechende Schloss stecken, also die Akten öffnen. Und dieser Aktenserver, der sei ja sehr langsam. Und ein Angreifer hätte jetzt bestimmt nicht die Geduld zu warten, bis dieser langsame Aktenserver wirklich alle Daten hergibt. Aber ansonsten, abgesehen von diesem Argument, dass der Server ja doch sehr langsam sei und ich da als Angreifer viel Geduld mitbringen muss, wurde der Angriff so 1:1 auch technisch bestätigt. Also das ist tatsächlich einwandfrei geprüft und auch steht auch selbst in den Spezifikationen der Gematik schon drin, seit 2016 zumindest nachweisbar für uns, dass ein sogenannter versicherten Stammdatenmanagement-Prüfungsnachweis auch, ich sag mal, manipuliert werden kann, beziehungsweise auch ohne Vorliegen einer echten Karte erzeugt werden kann.
Gut, jetzt mache ich mal den Advokat. Also ich bin beeindruckt, wie Sie das alles gemacht haben. Das haben Sie ja auch in den Kongressbesuchern erzählt. Ich bin trotzdem noch nicht ganz überzeugt. Das ist ja eigentlich illegal, was Sie dann tun, wenn Sie das tun würden. Das wäre illegal. Wenn Sie jetzt dabei erwischt werden, dann gibt es ja eigentlich Strafen. Lässt sich das dann nicht doch zurückverfolgen, wer so etwas gemacht hat? Ich meine, und wie hoch sind dann die Strafen? Müssten Sie dann ins Gefängnis? Damit haben Sie sich ja bestimmt auch beschäftigt, oder?
Vielleicht dazu, das Argument ist natürlich eines, was häufig genannt wird. Abschreckung, Strafe ist ja auch eine zulässige Maßnahme, um das Eintreten von solchen Angriffsszenarien erstmal unwahrscheinlicher zu machen. Das Problem ist, hier handelt es sich ja um eine gestohlene oder missbräuchlich verwendete Praxisidentität. Und bei Identitätsdiebstahl habe ich immer das Problem, dass die Person, die greifbar ist oder die Identität, die ich greifbar habe, nicht die der oder des Angreifers oder Angreiferin ist. Das heißt, letztendlich habe ich hier, habe sie quasi gerade in der Hand, eine SMCB, also beim Gebrauchtmarkt erworben und mit dem hier ebenfalls neben mir stehenden Kartenterminal und einem Connector, der vor mir auf dem Schreibtisch steht, komme ich natürlich in die Telematikinfrastruktur rein im Namen einer Arztpraxis. Und alle Angriffe sind auf diese Arztpraxis zurückführbar. Aber nicht auf mich. So, das heißt, das Entdeckungsrisiko, weil diese Angriffe remote weltweit aus jeder Jurisdiktion durchgeführt werden können, ist klein. Und selbst wenn ich dann wüsste, wer das ist, naja, wenn ein Angriff aus Sibirien kommt, was mache ich dann? Das ist eine völlig andere Jurisdiktion. Ja? Das heißt, das ist das grundsätzliche Problem, was wir haben, wenn wir Prozesse digitalisieren. Das ist eben nicht nur das Aufbrechen der Tür zu einer Arztpraxis. Da muss ich vor Ort sein, in der Jurisdiktion. Ich bin auf der Straße gesehen worden. Sondern das kann ich schön anonym weltweit irgendwo machen, aus einem lauschigen Plätzchen in der Karibik. Kann ich auf 70 Millionen Patientenakten zugreifen. Und nachvollziehbar ist der Angriff dann auf irgendeine arme Arztpraxis in Deutschland.
Ja gut, die wird dann im Zweifel sehr gut nachweisen können, dass die Daten bei ihr nicht eingelaufen sind. Aber das hilft ja dann auch nicht weiter. Also das heißt, Abschreckung ist nicht. Das ist ja schon mal, ja, das ist ja schon mal ein wenig ernüchternd. Das Interesse von Menschen, solche Daten zu hacken ist natürlich dann gegeben, wenn es persönliche Konflikte gibt. Das hatten Sie eben schon beschrieben, das Nahfeld. Oder auch bei Prominenz. Die müssten dann sich in irgendeiner Form besonders schützen. Ein normaler, also als Normalbürger würde ich jetzt sagen, na gut, dann soll irgendjemand wissen, dass ich vorgestern eine Grippe gehabt habe oder auch nicht. Das ist mir im Grunde genommen wurscht. Aber es gibt natürlich schon Menschen, die sehr bedacht sind darauf, dass ihre Krankheiten jetzt nicht bekannt werden. Das sind die Prominenten oder es sind bestimmte auch Krankheiten, wo man eventuell Nachteile erfährt beim Arbeitgeber, wenn der das mitbekommt oder ähnliches mehr. Also das Interesse ist da, die Gefahr, erwischt zu werden, ist sehr gering. Ja, was ist denn dann die Reaktion der Organisationen, die jetzt da ja betroffen gewesen sind? Gematik, BMG, die müssten ja im Grunde genommen, wenn sie mal wieder, kann man ja sagen, mit so etwas konfrontiert werden, da müsste ja doch ein wenig der Schreck in die Glieder fahren oder es müssten Konsequenzen gezogen werden. Wie war das Echo auf Ihre Aktion, Frau Kastel?
Also so wie wir das wahrgenommen haben und so wie wir auch zumindest die Stellungnahme der Gematik lesen, ist, glaube ich, das Ziel, was man jetzt auch seitens der Gematik und damit auch dem BMG verfolgt, dass man vermeiden will, dass diese Massendatenabflüsse möglich sind. Das ist auch ganz klar in den Maßnahmen, die die Gematik in dieser Stellungnahme kurz nach unserem Vortrag artikuliert hat, irgendwie erkennbar. Man versucht sich wirklich zu fokussieren auf diesen Massendatenabfluss. Das ist natürlich auch nachvollziehbar. Das Narrativ von, naja, wir haben Zugriff auf 70 Millionen Patientenakten, ist natürlich schon schockierender als jetzt zum Beispiel ein Einzelzugriff. Die Schwierigkeit, die wir dabei übersehen, ist natürlich, dass so ein Einzelzugriff, also wenn wir von einer EPA für alle ausgehen, dann brauchen wir natürlich auch eine EPA, die sicher ist für alle. Und da sprechen wir natürlich auch von eher exponierten Personen, sprechen wir vielleicht von PolitikerInnen, wir sprechen möglicherweise aber auch von Personen, die zum Beispiel an kritischer Infrastruktur arbeiten, an Menschen, die zum Beispiel an Stromnetzen arbeiten, an Menschen, die im Militärbereich arbeiten, an Menschen im Nahfeld von diesen exponierten Personen. Und das ist natürlich etwas, was man vielleicht nicht so wirklich auf dem Schirm hat, wenn man jetzt natürlich sich ganz gezielt jemanden heraussucht, der zum Beispiel Zugang zu ganz anderen Infrastrukturen hat, dann ist natürlich eine Patientenakte ein ganz ideales Angriffsziel, um damit Informationen zu erpressen, mit denen man zum Beispiel auch weitere Aktionen auslösen kann, die dann vielleicht auch ganz andere Folgen haben. Und ich glaube, die Betrachtung von, naja, der Massendatenabfluss ist jetzt erstmal unser erstes Problem, ist zu kurz gedacht, weil natürlich mit einer deutschlandweit ausgerollten digitalen Infrastruktur wie der elektronischen Patientenakte da natürlich ganz, ganz viele neue direkte und indirekte Angriffsvektoren haben, die auch ganz andere Dinge betreffen können außerhalb des Gesundheitswesens.
Wo wäre es denn jetzt einfacher, vielleicht etwas zu tun? Oder kann man etwas machen, ohne dass man jetzt das ganze Konzept in Frage stellt? Herr Tschirsich vielleicht.
Natürlich kann man das. Und wir haben ja auch deswegen eine sehr gute, intensive Zusammenarbeit, sehr frühzeitig, sobald wir von diesen entsprechenden Defiziten wussten, auch gesucht, ja, um möglichst frühzeitig auch Gedanken einzubringen, wie kann man so ein System bauen, dass wir gerade weder den Angriff auf die oder den Einzelnen noch auf die Patientinnen einer Praxis, noch eben auf diese 70 Millionen hier mittragen müssen. Und es gibt ja durchaus schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, muss man sagen, Prinzipien in der Informationssicherheit, wie ich Anwendungen, wie ich Architekturen digitale baue, sodass sie auch unter einem möglichen Angriff weiterhin vorhersagbar sicher sind. Also zum Beispiel kann ich ein System fehlertolerant bauen. Ich kann es kompartimentalisieren. Das bedeutet, dass sich ein Fehler nur lokal auswirkt und nicht gleich auf alle Akteure in einem System. Und was man natürlich auch machen kann, ist, man kann sich schauen, wie kann ich auch von außen den Zugriff durch jemanden, der sich so einen Zugangsschlüssel erwirbt, erschweren. Und das haben wir Stand heute im Feld. Also Stand heute mit der noch alten EPA 2.6 ist es ja so, dass ich eine EGK, also eine Gesundheitskarte und eine PIN brauche, um den Zugriff zu ermöglichen. Und das hat sich ja bewährt, das ist sicher. Wir haben mit der EPA 3 gar nicht mehr die Möglichkeit, auch wenn ich es möchte, die PIN beizubehalten. Und da frage ich mich, warum schafft man das nicht als weitere Facette, als weitere Möglichkeit für die Menschen, die sagen, ich möchte diesen höheren Sicherheitsstandard für mich beibehalten? Warum nicht? Ja, das ist nur eine Frage, die sie stellt und etwas, was wir frühzeitig angeregt haben. Und wir hoffen, dass das natürlich auch noch Gehör findet im Nachgang. Es gibt natürlich weitere Möglichkeiten, wie ich ein System bauen kann, dass es zumindest im Einzelfall den ausreichenden Sicherheitsbedarf der entsprechenden Person bietet. Und wenn man ehrlich ist, muss man dann aber auch heute sagen, okay, für einen Zugriff auf eine einzelne Akte musst du damit rechnen, dass eine beliebige Person 10 Minuten aufwenden muss. Und diese 10 Minuten wollen wir gerne auch für alle, auch für diejenigen, die sagen, nee, ich möchte keine weiteren Sicherheitsmerkmale für mich in Anspruch nehmen, möchten wir für alle erhöhen. Also das geht auch, dazu sind auch entsprechende Prozesse bekannt, auch entsprechende Forderungen des damaligen noch BFDI liegen auf dem Tisch. Ich denke, wir haben hier einen, warum das noch nicht umgesetzt worden ist, liegt unter anderem daran, dass die Macht des Faktischen fehlt. Die Notwendigkeit, den tatsächlichen Nachweis zu erbringen, die ist weiterhin gegeben. Und das ist dann eine Rolle, die unrühmlicherweise uns zugefallen ist, dass wir noch einmal zeigen mussten, obwohl alles schon theoretisch auch bekannt war zuvor. Wir mussten zeigen, ja, es geht und es ist so einfach. Und wir kommen innerhalb von 4 Stunden an mehrere SMCBs mit PIN. Wir kommen innerhalb von 10 Minuten an eine Karte. Und das hat gefehlt, diese nochmalige Demonstration, dass es doch möglich ist, entgegen aller Beteuerung, doch mit sehr wenig Aufwand auf gezielt Aktenkonten zuzugreifen, um das, was bekannt ist, das, was möglich ist, auch in die Umsetzung zu bringen.
Also Sie haben den Eindruck, dass diese Aktion, die Sie jetzt da gehabt haben auf dem CCC, dass das tatsächlich auch Folgen haben könnte bei der Sicherheit? Oder Sie haben ja gesagt, es war jetzt nochmal notwendig, das zu zeigen. Glauben Sie tatsächlich, dass da jetzt nochmal was am Sicherheitskonzept vielleicht geschraubt wird, Frau Kastel? Wie ist da Ihr Eindruck?
Also ich hatte ja die unrühmliche oder rühmliche Aufgabe, das Thema der IT-Sicherheit beim Gesundheitsdatennutzungsgesetz in der Anhörung noch hochzuhalten. Es war ein bisschen traurig, weil man da so einzeln in diesem Kreis saß und irgendwie auf verlorenen Posten war. Also ich glaube nicht, wir sind uns da einig, dass das nicht jetzt einen kompletten Paradigmenwechsel auslösen wird. Das, was wir gezeigt haben, sind halt Dinge, die auch von der Gematik, wie wir es auch in der Stellungnahme gelesen haben, naja, so Einzelfehlerkorrekturen auslösen. Also man geht an ein ganz bestimmtes Problem, sagt halt, okay, ja, stimmt, das ist schon irgendwie ein Fehler, dann sollten wir schon irgendwie korrigieren und macht dann irgendwelche schnellen oder mittelschnellen Fehlerkorrekturen, die mehr oder weniger geeignet sind, aber die können wir jetzt natürlich in der Schnelle der Zeit nicht vollständig beurteilen und macht dann halt so weiter. Und man hat aber eigentlich schon länger, sagen wir mal, ein strukturelles Problem, weil wir diese Art und Weise, wie diese Sicherheitsarchitektur entstanden ist, eher so, na gut, es gab irgendwann mal eine Industriespezifikation, die konnte man kommentieren, aber das war es dann eigentlich auch und man hat es so ein bisschen vor sich hingewerkelt. Aber diese vielfältigen, ja, Bedürfnisse an die Sicherheit in so einem Gesundheitswesen hat man eigentlich eher ausgeklammert und hat gesagt, naja, der Fokus ist zum Beispiel jetzt Forschung, der Fokus ist zum Beispiel einfacher Zugriff von bestimmten Patientinnen, aber dass es da natürlich noch viel, viel mehr gibt von Menschen, die irgendwie unter stigmatisierenden Krankheiten leiden, zu Menschen, die vielleicht auch höheren Sicherheitsbedarf haben wegen dem Beruf. Das hat man eher mal, sagen wir mal, ignoriert. Und ich glaube, um das wirklich sauber zu machen, müsste man auch wirklich von dem Entstehungsprozess nochmal eigentlich ganz neu anfangen, leider.
Oh, das hört sich schlimm an. Und ich meine, wir haben ja noch gar nicht gesprochen über Ärztinnen oder Ärzte, die vielleicht mit den Daten, die ihnen anvertraut worden sind, Schindluder treiben, nicht? Also oder vielleicht auch MFA, die dann plötzlich merken, oh, da ist ja jemand, bei dem könnte sich das wirklich lohnen, die Daten dann weiter in illegale Kanäle zu lenken. Da ist ja dann der Schutz fast unmöglich, oder?
Genau, also wir werden letztendlich im Feld eine halbe bis eine Viertelmillion von Institutionsausweisen haben und zugriffsberechtigt sind ja Institutionen und nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern es geht auch um die Mitarbeiter, die Dienstleister, das haben wir ja aufgezeigt, dass das alles potenzielle Einfallstore sind und ich meine, jetzt wurde ja gerade zuletzt in den USA die Treasury gehackt über einen Dienstleister kompromittiert. Ja. Also Dienstleister sind üblicherweise das Einfallstor Nummer 1. Die sind nämlich bei verschiedenen Praxen auch drin und haben Zugriffe. Es ist nun mal so. Es ist so, dass wir bei einer Viertelmillion Institutionen, die angebunden sind, nicht davon ausgehen können, es wäre irrwitzig, das anzunehmen, dass alle immer sicher sind. Es wird sehr viele geben, die zu jedem Zeitpunkt gleichzeitig kompromittiert sind. Das sehen wir auch an den Ransomware-Meldungen, die ja leider auch Praxen betreffen. Das heißt, wir müssen ein System bauen, was diesen Fakt anerkennt, dass Praxen nicht Fort Knox sind und auch es nicht schaffen werden, unsere Einzelpraxen, unsere Versorgung, ambulanten Versorgung da draußen so aufzurüsten, dass wir da außen einen Schutzwall aufbauen. Das geht gar nicht. Das ist utopisch. Das wird nicht klappen. Mhm. Wir müssen dieser Realität ins Auge sehen. Das ist auch gar nicht die Rolle der Ärztinnen und Ärzte, dort IT-sicherheitsprofessionell Angriff abzuwehren. Wir müssen das anerkennen und dann eine Architektur bauen, die trotzdem funktioniert. Und ich meine, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wenn man es von Anfang an mitbedenkt, dann kann ich auch unter Annahme, dass Praxen regelmäßig kompromittiert werden, was leider Tatsache ist, eine Akte bauen, wo der Schaden minimiert, lokalisiert und begrenzt ist. Und für die, die einen besonderen Sicherheitsbedarf haben, die kann ich sogar von einem möglichen Schaden dann versuchen, völlig freizustellen. Das kann zum Beispiel sein, für die, die es möchten, gibt es eine individuelle Befugung. Gibt es eine Möglichkeit, weiterhin eine Verschlüsselung über die Akte zu legen? Gibt es weiterhin die Möglichkeit, Zugriffe einzeln freizugeben? Wir werden ja auch Menschen haben, die über eine App auf diese Akte zugreifen. Leider hat sich das in der Vergangenheit als derart aufwendig herausgestellt, im Gegensatz zum Zugriff für uns als Angreifer eine Rolle, hier legitim Patientinnen und Patientenzugang zu EPA zu bekommen. Und wenn man das vereinfacht, zum Beispiel das APU-Ident-Verfahren, was ja Lauterbach letztendlich doch nicht ins Feld bekommen hat, umgesetzt hätte oder jetzt noch umsetzt, mehr Menschen Zugang zu ihrem User-Interface auf einem Smartphone beispielsweise gibt, alle diese könnten dann profitieren von noch nicht vorhandenen, aber Stand der Technik entsprechenden Kontrollmechanismen, wie ich einzelnen Zugriff auf eine Akte freigeben kann zum Beispiel. Ja. Mhm. Das ist nicht so, dass wir dort Dinge fordern, die es nicht gibt, sondern alles, was wir möchten, ist, dass hier dem Stand der Technik entsprechend eine Infrastruktur gebaut wird, die resilient ist gegenüber Angriffen, wie sie zum Beispiel soziale Netzwerke und Plattformen täglich erleben.
Hm. Vielleicht lassen wir es damit bewenden bei der Diskussion heute. Vielleicht finden Sie ja Gehör mit Ihren Aktionen, mit Ihren Beweisen, wie man eben die Dinge vielleicht kompromittieren könnte, wenn man wollte. Vielleicht als letzte Frage, Frau Kastel, Herr Tschirsich, wählen Sie den Opt-out, wenn es um die eigene EPA geht?
Also wir sind da sehr diplomatisch. Es liegt schlicht und ergreifend daran, weil wir ja möglicherweise in zwei privilegierten Situationen sind. Wir sind einerseits technisch irgendwie in Kenntnis, dass wir dieses System sehr, sehr genau kennen und die Risiken auch sehr, sehr genau selbst beurteilen können. Glaube ich, so gut wie kaum andere Menschen in Deutschland, technisch gesehen. Und wir sind wahrscheinlich auch, zumindest geht es uns beiden, glaube ich, medizinisch so gut, dass wir nicht direkt von den auch Vorteilen der elektronischen Patientenakte sofort profitieren müssten. Deswegen haben wir die Möglichkeit, dass wir diese Entscheidung frei treffen und wir können sie auch aus, sagen wir mal, technischem Interesse auch in Richtung treffen, dass wir damit entspannt umgehen können und sagen können, ja, nein, ist uns eigentlich egal. Aber es gibt natürlich Menschen, bei denen ist es ganz anders, aus medizinischen Gründen zum Beispiel, wo wirklich ein Nutzen durch die EPA für alle kommen würde. Und da ist es so, wir sagen nicht, wie wir damit umgehen, weil wir sonst eine Art von Empfehlung geben würden. Und das wird vielleicht Martin ähnlich sehen, aber das soll er selbst nochmal in seinen Worten formulieren.
Natürlich.
Genau, also würde ich vollkommen zustimmen, was Werner Kastel eben gesagt hat. Wir sehen uns grundsätzlich eben nicht in der Position, hier individuelle Empfehlungen auszusprechen, dass einerseits natürlich ganz unterschiedliche medizinische Notwendigkeiten für oder gegen eine EPA gibt und dem entsprechend auch ganz unterschiedliche Sicherheitsbedarfe. Was wir aber sagen können, ist, dass die medizinethischen Voraussetzungen, die an eine Opt-out-EPA, wie sie ursprünglich hieß, die EPA für alle, gestellt sind, unter anderem von Alena Büchs, ehemals Vorsitzende des Ethikrates in Deutschland, dass die nicht erfüllt sind und dass viele Menschen, die besonders von der EPA profitieren können, auf einen besonderen Schutz ihrer Gesundheitsdaten angewiesen sind und diesen Schutz bietet die EPA nicht. Und da hilft auch nicht die Möglichkeit, ich sag mal, privilegierter Nutzerinnen und Nutzer hier ein Opt-out zu wählen. Denn diese Menschen sind von den Vorteilen der EPA, den postulierten Vorteilen, abgeschnitten.
Gut, dann dieser eher pessimistische Ausblick. Trotzdem vielen Dank für den kleinen Einblick in die Hackerwerkstatt, wie Sie es gemacht haben und was für Konsequenzen das hat. Wollen wir hoffen, dass am Ende mit der EPA trotzdem so halbwegs alles gut geht und dass die Verantwortlichen in den Organisationen, die ja dann auch so ein bisschen über die Kartenausgabe bestimmen, ihrer Verantwortung endlich auch gerecht werden. Alles Gute für Sie.
Danke sehr.
Sehr, sehr.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.